Wer ist Jesus? Fürwahr keine originelle Frage im Kontext einer christlichen Gemeinde. Mit einem Satz kann man diesen Satz beantworten, oder? Diese Frage. Oder braucht man da ein ganzes Buch oder eine halbe Bibliothek? Ich habe das Thema gewählt, weil Jesus selber diese Frage stellt und ich wollte euch hineinnehmen in die Situation von damals. Ich lese dazu einen Abschnitt aus Lukas 21, da heißt es: Am Tag lehrte er im Tempel, aber zur Nacht ging er hinaus und übernachtete am Ölberg. Und das ganze Volk machte sich frühmorgens auf, um ihn im Tempel zu hören. Nach dem Lukas-Evangelium sind diese zwei Verse die letzten Verse vor dem Passafest und was dort geschah. Und wir haben jetzt vom Dietmar Gemeinhardt eben eine wunderschöne Einleitung schon gehört, die ich mir aufgeschrieben habe, ohne dass er es gewusst hat. Ich wollte fragen, wer gehört zum Umfeld von Jesus? Wer sind seine Zuhörer? Das ist einmal das Volk, die ihm eben zuhörten und ja, ihre Ohren hingen an ihm. Es gab die Normalos, also die ja ganz normalen Leute. Es gab Reiche und Arme. Es gab die Kranken, die Gottesfürchtigen und die Hoffnungsvollen und die Ausgestoßenen. Die hörten ihn gerne. Die waren früh morgens im Tempel und wollten etwas positiv wissen, dazulernen, vorankommen, Neues hören. Wenn man sie gefragt hätte, wer ist denn Jesus? Dann hätte jeder etwas anderes geantwortet, je nachdem, welche Erfahrung sie eben auch gemacht haben in ihrem Leben. Und von daher ist auch die Frage, wer ist Jesus für dich? Heute am 7.6.2020 eine Frage, die wir sehr unterschiedlich beantworten würden, aufgrund unterschiedlicher Erfahrungen. Dann hatten wir die Pharisäer, will da nicht näher drauf eingehen. Dietmar hat das wunderbar eben gesagt, von den politischen Führern des Volkes. Die stellten ihm Fragen, um ihn aufs Kreuz zu legen und dann dafür zu sorgen, dass er eben ans Kreuz genagelt wurde. Die Schriftgelehrten waren da, sie fragten ihn nach Mose und nach dem Gesetz und sie wollten seine geistliche Kompetenz testen. Und die Sadduzäer, die mit besonderen Speziallehren kamen, um ihn zu prüfen. Natürlich auch die Jünger hörten zu, waren begeistert, waren ermutigt, fühlten sich bestätigt in dem, was er sagte. Diese drei Gruppen, Pharisäer, Schriftgelehrten, Sadduzäer, die kamen eben zu Jesus und stellten ihm Fallen und seine Antworten waren so, dass sie zum Punkt kamen, wo sie ihn nichts mehr fragen konnten und nicht mehr gefragt haben. Und deshalb ist der Vers unmittelbar vor unserem Text heute, Lukas 20, 40, da heißt es: Aber niemand wagte mehr, ihm eine Frage zu stellen. Vielleicht hat Jesus gedacht: Naja, jetzt ist die Kommunikation zu Ende, sie wollen nicht mehr, sie trauen sich nicht mehr. Sie haben die irgendwie die Herausforderung verloren, ihnen fällt nichts mehr ein, also komme ich jetzt von meiner Seite her eben und stelle mal eine Frage. Und so kommt dann eben hier dieser Abschnitt zum Tragen. Da heißt es: Nun fragte Jesus sie, wie kommt es eigentlich, dass man sagt, der Messias sei der Sohn Davids? David selbst sagt doch im Buch der Psalmen, Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich an meiner rechten Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Der Messias wird also von David Herr genannt. Wie kann er dann Davids Sohn sein? Das ist die Frage, die er stellt. Sie haben nicht geantwortet. Ich weiß nicht, was du antworten würdest. Wie kann das sein, dass hier so Ebenen, unterschiedliche Ebenen sind und unterschiedliche Begriffe gebraucht werden? Jesus sagt, es ist diese allgemeine Information, allgemeine Glaube. Der Messias ist der Sohn Davids. Davon geht ihr aus. Aber wenn David sagt, er ist mein Herr, wie kann er dann der Sohn sein, wenn er der Herr ist? Was wäre eine Antwort gewesen? Man muss sicherlich eben diese unterschiedlichen Ebenen hineinbeziehen. So wie es tatsächlich so ist, dass vor euch einer steht heute Morgen, der der Sohn ist. Ich habe einen Vater. Lebt zwar nicht mehr, aber ich bin Sohn. Bin auch Sohn meiner Mutter, die lebt noch. Ich bin aber gleichzeitig durch mein Älterwerden und durch mein Verheiratetwerden und mein Zusammensein mit meiner Frau, bin ich ein Ehemann. Zur gleichen Zeit. Und ich bin ein Vater, weil Gott uns zusammen drei Kinder geschenkt hat. Und ich bin sogar ein Opa. Manchmal denke ich, ich sehe so aus. Manchmal denke ich, ich verstehe es gar nicht. Aber es ist so. Wenn da so kleine Leute, noch kleine Leute, die sind auch am Wachsen, aber wenn die dann ankommen und sagen, ich liebe dich, Opa, ach, dann hört man das so gern. Das sind unterschiedliche Ebenen, unterschiedliche Beziehungen. Und es ist ganz normal. Und so, denke ich, wollte Jesus auch deutlich machen, es sind diese unterschiedlichen Ebenen. Der Messias ist Davids Sohn, weil er aus der verheißenen Linie von David kommt. Matthäus hat das so schön aufgeschrieben, dass eben von Abraham bis zum David 14 Generationen waren und von David bis Jesus wieder. Nein, nicht bis zu Jesus, sondern bis Ende des Reiches waren 14 und dann nochmal 14 Generationen zu Jesus waren. Von daher natürlichem Weg. Und auf der geistlichen Ebene hat David schon damals anerkannt, wenn es um die Autorität geht, wenn es um die Herrschaft geht, dann hat hier jemand anders das Sagen. Jesus geht interessanterweise in seiner Frage darauf ein, David hat schon gesagt. Wenn man den Psalm 2 genau anschaut, dann steht da nichts davon, dass dieser Psalm von David ist. Jetzt gibt es von den 150 Psalmen so manche, die keine Überschrift oder Einleitung haben und die sagen, ob es von David ist. Bei den Hälften ungefähr weiß man ganz genau, weil es da dran dabei steht. Aber bei der anderen Hälfte nicht. Und beim Psalm 2 ist es nicht so. Aber Jesus sagt, David hat diesen Psalm eben geschrieben. Der Psalm 2, den Jesus an dieser Stelle zitiert, ist ein Psalm, in dem es um Herrschaft und um Autorität geht, um Gott und um menschliche Größen dieser Welt und um Klarstellung, wer das Sagen hat. Und wenn man den Psalm 2 liest, auf dem Hintergrund von der Auseinandersetzung von Jesus und den Pharisäern und den Schriftgelehrten und den Sadduzäern, dann kann man verstehen, dass er Parallelen dazu zieht. Was war seine Absicht? Er deutet diese Botschaft, diese alttestamentliche Botschaft, auf sich. Obwohl er seinen Namen in dieser Frage ja jetzt gar nicht in den Mund nimmt. Es geht ihm ja um den Messias, um den Gesalbten. Aber der Gesalbte kommt eben im Psalm 2 auch vor. Im Psalm 2 kommt sogar auch der Sohn vor. Er ist der Gesalbte. Er ist der Sohn. Er hat die Autorität, auch angesichts dessen, was in den nächsten Tagen passieren wird. Jesus macht ein paar Tage vor seinem Tod deutlich, es ist alles vorhergesagt, es ist geklärt und die Autorität ist da. Ja, die Könige der Welt und die Großen der Welt, die spotten. Du hast gesagt, 2 Tage, 3 Tage später am Kreuz, du hast gesagt, du bist der Messias, komm doch runter, wenn du es wirklich bist. Dann mach's doch so, wie wir es wollen. Haben sie nicht gesagt, aber damit gemeint. Aber sie haben die größeren Zusammenhänge und die weltgeschichtlichen Zusammenhänge vom Tod Jesu nicht verstanden, sondern haben nur ihre eigene Situation gesehen. Klammer auf. Passiert uns ja manchmal auch, ne? Wir sehen manchmal Jesu wirken nur in unserem Leben und haben da eben so unsere Fragen und hätten es manchmal anders gerne und vergessen die weltpolitische und die weltherrschaftliche Sicht, aus der Jesus kommt und die Sache sieht. Weil er eine ganz andere Dimension vor Augen hat. Wer ist Jesus? Die Evangelien sind voll mit den Berichten über seine Herrschaft. Er hat Vollmacht. Es zeigt sich eben, dass er Vollmacht hat über Krankheit. Er heilt auf der Stelle Blinde, Lahme, Ausgestoßene. Dazu hat er die Macht, die Vollmacht. Er hat die Vollmacht über die Natur. Weil es kürzer war, läuft er einfach über den See und joggt nicht eben am Ufer entlang, bis er seine Jünger wieder erlebt, die eben im Boot gefahren sind. Er verwandelt Wasser zu Wein. Und was für einen guten. Er spricht zu einem Sturm. Und er sagt, oh, Entschuldigung, ich halte das Maul. Und ist still. Er hat die Herrschaft über den Tod. Er weckt Menschen auf zum Leben, die stunden- und tagelang tot waren. Die eine, die noch auf dem toten Bett liegt. Und die ganze Beerdigungsgesellschaft ist da und weint und klagt wie es damals so üblich war. Den anderen weckt er zum Tod auf dem Weg zum Friedhof. Da war die Prozession zu Hause schon passiert. Da war der Abschiedssegen schon da. Und jetzt gehen sie hin, um ihn eben vor dem Toren der Stadt zu beerdigen. Und den anderen weckt er auf, der war schon 3, 4 Tage im Grab. Er hat die Herrschaft. Keiner konnte ihn reinlegen. Er hatte die Weisheit über das irdische und über das himmlische Leben. Manche Leute waren beeindruckt, ja. Und manche fanden das fürchterlich und haben gelacht und haben gesagt, Quatsch. Wer ist Jesus? Was haben andere Leute über ihn gesagt? Nur ganz angedeutet kann ich darauf eingehen oder will ich darauf eingehen. Was haben Nachfolger, die ihm nahestanden, die von ihm begeistert waren, gesagt? Petrus hat in einer Situation mal gesagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Messias, der Retter. Neutrale Leute, die mit ihm direkt so nicht unterwegs waren, ihn auch fast nicht kannten, wie zum Beispiel dieser Hauptmann am Kreuz, der als er sah, wie Jesus starb und diese Umstände, die es gab, sagte, also der ist wahrlich Gottes Sohn. Das ist eine ganz andere Kategorie von Mensch. Feinde, die es darauf aus hatten, ihn eben zu schaden. Wie zum Beispiel der Nikodemus, der zu den Pharisäern gehörte, kam und sagte hier, zutiefst wissen wir, dass du von Gott kommst, denn niemand kann solche Worte sagen und so leben, wie du es machst. Herr, erklär mal. Oder der Pilatus, der ihn zum Tode verurteilt, sagt ein paar Sätze vorher, ich finde keinen Fehler an ihm. Ich wüsste nicht, warum er dieses Urteil verdient hätte. Aber er war unter Druck. Der Pilatus war erpresst worden. Wenn du nicht, so hatten die Pharisäer gesagt, wenn du nicht urteilst in dieser Situation, wie wir es wollen, dann sorgen wir dafür, dass du arbeitslos wirst und umziehen musst und entlassen wirst, unehrenhaft. Und deshalb hat er gemacht, was sie gesagt haben. Aber er hat vorher gesagt, ich finde keinen Fehl an ihm, an Jesus. Was haben Dämonen gesagt? Die bösen Geister, die Menschen bewohnt haben und zerstört haben und kaputt gemacht haben und denen Jesus entgegnete und sich hinstellte und zum Beispiel in dieser Person des Mannes dort aus den 10 Städten auf der anderen Seite vom See Genezareth, die sagten, was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Sie haben diese Herrschaft anerkannt. Und wir lesen an 2 Stellen, dass es ein außerirdisches Zeugnis gab. über sein Leben. Einmal zu Beginn seiner öffentlichen Tätigkeit, als er am Jordan war und getauft wurde, dass nach der Taufe diese Stimme kam, die viele Leute gehört haben. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und ein zweites Mal, als er mit im engen Jüngerkreis mit drei Leuten zusammen war, auf dem Berg der Verklärung, dass diese Stimme da war, die von außen sagte, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. So hat das zu seinen Jüngern gesagt. Die Aussagen anderer. Und seine Selbstaussagen. Wer ist Jesus? Ich kann an dieser Stelle nur ganz oberflächlich erwähnen, die Worte, die er formuliert hat, in der Weise und Form, ich bin. Da bräuchte man eben für jedes einzelne dieser Worte eine eigene Predigt. Ich bin, hat er unter anderem gesagt, ich bin die Tür. Wer da, wer durch mich ein- und ausgeht, der wird Leben finden. Das ist, was er gesagt hat. Es gibt Leben bei ihm, bei Jesus. Ich bin das Licht. Ich bin das Licht der Welt, sagt er. Wer mir nachfolgt, wird nicht leben in Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wow, was ein Anspruch. Und Menschen haben im Lauf der Jahrhunderte sich darauf eingelassen und haben genau das erlebt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ist uns hier in Deutschland, denke ich mal, am meisten bekannt durch Beerdigungen, weil das oftmals eben am Grab zitiert wird. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird nicht sterben, auch wenn er jetzt hier begraben wird. So hat Jesus nicht genau gesagt, aber so hat er es gemeint. Hat wieder die Ebenen, zwei verschiedenen Ebenen sind dort gemeint. Das Körperliche zu Ende ist da. Dem hat Jesus hier nicht gegenüber gewehrt. Aber er hat gesagt, das Leben geht weiter. Wer an mich glaubt, wird weiter leben, auch wenn er hier jetzt stirbt oder gestorben ist. Wie gesagt, gibt da vieles mehr zu sagen. Meine Einladung heute Morgen ist, genau diesem Jesus zu vertrauen. Und auf ihn zu hören. Er hat auch die Aussage gemacht, ehe Abraham war, bin ich. Er hat den Leuten damals gesagt, Leute, es ist eine andere Dimension, in der ich bin. Ich war und ich werde immer sein. Ich bin nicht nur Mensch. Das Johannesevangelium ist voll davon, von dieser Aussage, der Vater und ich sind eins. Er lebt in mir und ich in ihm. Ich tue, was mein Vater, was ich bei meinem Vater gesehen habe. Ich bin erst gestern Nachmittag durch Osse, als wir zusammen geübt haben, darauf aufmerksam gemacht worden, dass heute der Sonntag Dreifaltigkeit ist oder Dreieinigkeit, wie Dietmar Gmeinhardt auch darauf aufmerksam gemacht hat. Wunderbar. Ich habe das mir vorher nicht überlegt, sondern ich bin jetzt einfach meinem Text entlang gegangen und habe gesagt, boah, man hätte eigentlich jetzt hier heute darüber predigen können sollen. Aber es gibt ja noch 17 oder 18 Sonntage nach Trinitatis, wie du gesagt hast, dass man darauf auch nochmal eingehen kann. Ja. Aber er, ja, der Vater und er sind eins. Und ein letzter Punkt hier auf der Folie. Er hat gesagt, ich sende euch den Tröster und bin dadurch bei euch. Er hat die Verheißung erfüllt, die er seinen Jüngern gegeben hat. Er hat ihnen gesagt, auch wenn ich gehe, sprich sterbe, sie wussten nichts, hatten nicht verstanden, was es heißt, Auferstehung, dann war er da, dann nach der Auferstehung flog er ab in den Himmel, er war wieder weg, aber er sagt ihnen, ich lasse euch nicht alleine als Waisen zurück. Ich bin nicht nur Geschichte, ich bin Gegenwart in eurem Leben. Ich werde den Tröster senden, der in euch lebt und euch erinnert an das, was ich euch gesagt habe. Was Pfingsten, was zu Pfingsten begonnen hat, das kann und will unser Leben heute durchdringen. Wer ist Jesus? Es gibt viele Facetten. Zum Glück haben wir noch Zeit, um es noch weiter zu erforschen, zu erfahren, um darin zu leben. Ich schließe mit abgewandten Worten von Hiob, der sagte, ich weiß, dass mein Erlöser Jesus lebt. Und in diesem Unterwegssein mit ihm bleibt es spannend, herauszufinden, wer er ist. Und so eine Krise, in der wir jetzt sind, macht uns wieder deutlich, okay, wir gewöhnen uns an gewisse Dinge, aber wissen wir wirklich? Und er schenkt uns die Gelegenheit. Und wenn er laut brüllt, um es uns deutlich zu machen. Wer ist Jesus? Vielleicht kann man bei Gelegenheit miteinander ins Gespräch kommen darüber, wer er eben für uns Einzelne ist. Amen.